Kommen dir einige der folgenden Beobachtungen auch bekannt vor? Wenn du aus einem tiefen Sessel aufstehst, aus der Hocke hochkommst oder aus dem Auto aussteigst, stöhnst du "Ah." Und wenn andere dabei sind, nimmst du dir vor, nicht "Ah" zu stöhnen. Dein Namensgedächtnis ist auch schon früher mal besser gewesen, aber heute eher schlecht. Und die Zeitspanne, bis der Groschen fiel, war kürzer. Denn jetzt fällt dir vom Beginn bis zum Ende der zweistündigen Jubiläumsveranstaltung einfach nicht ein, wie diese Frau dort drüben, ja, genau die in der dritten Reihe, wie hieß die doch gleich, die war doch damals nichts. Null. Blackout. Hinterher beim Smalltalk könnte diese Bekannte sogar noch auf dich zukommen und genau von jenem damals plaudern wollen. Und übermorgen, völlig zusammenhangslos, fällt dir auf einmal der Name ein, glasklar und plötzlich, wenn es niemand mehr braucht. Du vergisst auch häufiger, was du wem schon gesagt oder schon mal erzählt hast. Oder die Rutschigkeit einer Duschkabine und den Haltegriff über der Badewanne, den du dein halbes Leben lang überhaupt nicht bemerkt hast. Aber jetzt achtest du darauf. Denn ein kurzes Stolpern oder Ausrutschen kann lange Rückenschmerzen bedeuten. Von Muskelzerrung oder gar einem Bandscheibenvorfall ganz zu schweigen. Und keiner will als Humpelstilzchen zum Frühstück erscheinen. Ebenso war es dir jahrzehntelang eigentlich egal, wo du im Großraumwagen eines ICE Platz genommen hast. Aber seit neuestem achtest du darauf, dass es von der Tür her nicht zieht, wegen des Rückens, dass du nicht am Fenster sitzt, wo die grelle Sonne flackert, wegen der Augenrötung, und dass du in Fahrtrichtung sitzt, nicht dass der Magen noch rückwärts Achterbahn fährt. Oder wenn du wieder einmal deine Lesebrille wer weiß wo liegen gelassen hast und halb blind mit deiner Unterschrift etwas bestätigst und voller Vertrauen darauf, dass schon alles seine Richtigkeit haben wirst, wird deine Unterschrift darunter setzt. Oder in klammen Jugendjahren, als eine Autobahnstrecke von 350 Kilometern zu fahren bedeutete, die wichtigste Frage war, wie weit reicht meine Tankfüllung? Heute lauten die dringlichsten Fragen, wie weit ist es bis zur nächsten Sanifair-Toilette und habe ich das nötige Kleingeld dafür? Zu Terminen und Veranstaltungen kommst du lieber früh als pünktlich. Beginnt in der Seniorenresidenz ein Vortrag um 10 Uhr, ist um 9 Uhr der Saal voll. Garderobenfrauen und Männer in Opern und Konzerthäusern rechnen mit bis zu 60 Minuten Rentnervorlauf. Wissen Sie, was Essensreste nachts zwischen Ihren Zähnen anrichten, fragt die Zahnärztin. Ich weiß es nicht, sagt der Patient, wir schlafen getrennt. Das teuer zusatzbezahlte mit und nebeneinander von Füllungen, Jacketkronen, Brücken, Implantaten im Mund eine alterstypische Folge. Und Nahrungsreste bleiben hinterhältig und hartnäckig zwischen den sogenannten Zähnen hängen. Nisten sich ein, krallen sich fest, kleben und haken und hängen so penetrant in den Spalten und Klüften, sodass noch nicht einmal ein Zahnstocher etwas ausrichten kann. Und neuerdings wirst du auch von Rührung und Sentimentalität überfallen. Woher das nur so plötzlich kommt? Unvermittelt mit den Tränen zu kämpfen an einem werktäglichen Vormittag in der Küche, nur war WDR Kultur oder Klassikradio die Pathetik von Beethoven spielt. Oder weil Gary Brooker von Procol Harum mit kehliger Stimme gerade die erste Zeile von A Salty Dog intoniert. Dieser plötzliche Kloß im Hals hat weder mit irgendeiner konkreten Erinnerung noch mit Traurigkeit zu tun, nicht mal mit Sehnsucht. Reine Melancholie. Und als die Kinder noch klein waren und es an der Arbeitsstelle so richtig brummte, fielst du abends wie tot ins Bett und hörtest nach 6 oder 7 Stunden Erschöpfungsschlaf das Piepen des Weckers. Jetzt wachst du ungewollt um 5 Uhr zum ersten Mal auf, ganz ohne Wecker, um 6 schon wieder und stehst um 6:30 endgültig auf. Nur um ab 14 Uhr wieder bleiern müde zu werden. Man schläft mehr, aber in kürzeren Häppchen. Mann, bin ich jetzt alt? Das hat sich Andreas Malessa in seinem gleichnamigen Buch gefragt, aus dem ich gerade ein bisschen zitiert habe. Und dieses Thema Älterwerden ist ja ein großes Thema, man findet es überall. In einem ihrer Lieder beschreibt Ina Müller das Älterwerden noch etwas drastischer, als Andreas Malessa es tut. In Spieglein, Spieglein an der Wand heißt es bei ihr: Wer ist diese Frau da drin? Sag mir nicht, dass ich das bin. Der werde ich sicher nicht die Zähne putzen. Ich hätte mich selbst fast nicht erkannt. Mein Gesicht ist kollabiert. Die Augenränder schlagen Wellen, da kann man sich fast drunter stellen. Selbst meine Falten können mein Make-up nicht mehr halten. Krähenfüße Größe 10, die bis zu den Ohren gehen. Wer hat die Luft aus meinem Kinn gelassen? Die Oberlippe kräuselt sich. Ehrlich, Mann, das bin ich nicht. Jetzt hat mich sogar noch mein Teint verlassen. Wir haben es vorhin gehört, Jubilate heißt dieser Sonntag. Wir sollen jubeln. Heute sollen wir uns über das Leben freuen. Und wir haben es ja gerade schon ein bisschen versucht, und es hat ja auch ganz gut geklappt, dass wir in diesem Lied I've Been Redeemed das zum Ausdruck gebracht haben, dass wir eine Freude mit uns bringen. Jubelt Gott laut zu, ihr Menschen auf der ganzen Erde, ist sozusagen das Motto für das Jubilate, für den Jubilate-Gottesdienst. Und dann solch ein Predigttext, der vorgegeben ist für diesen Sonntag, von Paulus: Unser Körper mag sterben. Oder in einer anderen Übersetzung: unser äußerer Mensch verfällt. Und dann sollen wir jubeln. Da stelle ich mir doch die Frau oder den Mann vor dem Spiegel vor, ähnlich wie Ina Müller, die sich all das betrachtet: Falten um Augen und Mund, Haare, die grau werden oder ausfallen, Augen, die schlechter werden, Brillengläser, die immer dicker werden, das Gesicht, das älter wird. Oder vielleicht auch mal das Erlebnis, in einem vollbesetzten Bus mitgefahren zu sein, und dann kam die junge Frau und sagte: Möchten Sie meinen Platz? Da war es soweit. Ab dann ist man doch alt, oder? Alt werden, ist das ein Vergnügen? Ist das was zum Jubeln? Wohl eher nicht. Eher hört man doch von alt gewordenen Menschen, dass, wenn sie schwach sind oder allein im Alter oder Schmerzen haben oder einen Arzt brauchen oder Ärztin, dass Altwerden nicht schön ist. Der äußere Mensch vergeht, schreibt Paulus. Ja, Paulus ist da wohl sehr offen und ehrlich mit uns und beschönigt das nicht. Nein, das ist kein Vergnügen. Und die meisten, die das bemerken, bei denen sich der erste Anzeichen von Abbau einstellt, versuchen es ja auch erstmal zu verdrängen. Man gesteht es sich nicht ein. Man versucht mit manchen Mitteln dagegen anzugehen. Wenn man immer schlechter hört, tut man so, als hätte man alles verstanden. Geht's dir gut? Ja, ich bin auch voller Wut. Oder Frage nach dem Gottesdienst: Fandest du das Lobpreisteam heute auch zu laut? Antwort: Ja, danke, mir geht's auch prächtig. Aber egal, was wir tun, egal, was wir machen, die Spuren des Alters lassen sich nicht verwischen, höchstens aufschieben. Es ist so, wir werden älter. Und bei jedem von uns setzt der Verfall eben früher oder später auch die Vorzeichen ins Leben. Das gehört dazu. Wir bauen ab. Das könnten wir uns an den Spiegel hängen oder sonst wohin. Mit dem ersten Tag der Geburt bauen wir auch wieder ab. Der äußere Mensch verfällt, sagt Paulus. Und das ist kein Vergnügen. Das kann einen auch dazu bringen, eben müde zu werden, wenn man vergesslich wird und alles aufschreiben muss. Ist das ein Lernprozess, der nicht immer einfach ist. Eine große Aufgabe für erwachsene Menschen, auch wieder loslassen zu lernen. Das, was man eigentlich immer wie von der Hand konnte, dass das zu einem Zeitpunkt anfängt, wieder weniger zu werden. Aber nicht alles nimmt ab, natürlich nicht. Der Körper ja, aber der Glaube wächst doch. Die Liebe, die Geduld mit anderen, das Herz wird wärmer und offener und größer. Nicht bei jedem, aber es gibt doch zumindest ein bisschen, das auch wächst. Und dabei will Paulus uns doch eigentlich nur ermutigen, wenn er sagt, wir werden nicht müde, auch wenn unser äußerer Mensch verfällt. So wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Paulus wird einfach nicht müde und seine Mitarbeiter werden nicht müde. Und das wollen sie den Christen in Korinth so weitergeben, nicht müde zu werden, auch wenn es schwierig ist, auch wenn manches nicht schön ist, auch wenn manches eben nicht mehr funktioniert, wie es mal funktioniert hat. Und Paulus weiß ja selbst ganz gut, was er da sagt und wie man das im Leben erleben kann. Manche vermuten, er litt an der Parkinsonschen Krankheit. Die Hände zittern, er kann selbst nicht mehr schreiben. Er weiß also, wovon er spricht, dass er nach und nach in seinem Leben Dinge nicht mehr tun kann, die er immer tun konnte. Trotzdem geistig voll da, aber körperlich ebbt das Ganze ab bei ihm. Und es war auch eine Bremse, ein ständiger Konflikt, diese körperlichen Grenzen und gleichzeitig diese große Mission zu haben, wie Paulus sie hatte. Deswegen will er eben alle Christen in Korinth ermutigen, sozusagen, dass sie auch einen anderen Blick bekommen. Ich bin froh, sagt Paulus, und ihr sollt auch froh sein. Ich habe Hoffnung und ihr sollt auch Hoffnung haben. Ich bleibe im Glauben treu und nutze die Möglichkeiten, die ich habe. Und ihr sollt das auch so tun. Ich werde nicht müde und ihr sollt es auch nicht werden. Denn trotz der äußerlichen, schweren Lebenssituation kann das Leben doch auch noch viel Positives und schöne Momente bereithalten. Wenn wir dafür offen sind, wenn wir uns auch dem zuwenden und eben nicht müde werden, nicht lethargisch, nicht zurückziehen, wach bleiben. Denn der innere Mensch, schreibt ja Paulus, wird von Tag zu Tag erneuert. Der Mensch in uns, der von Tag zu Tag erneuert, eben nicht unsere Gefühlswelt, sondern unsere Seele. Der innere Mensch, Jesus in uns, erneuert sich Tag für Tag, bringt jeden Tag neue Kraft, neue Hoffnung. Er altert nicht, er baut nicht ab, sondern er bleibt als Stück Ewigkeit schon in uns. Und auch wenn es schwierig ist, ist doch der Verfall auch Gnade. Es ist doch auch Gnade, dass wir hier nicht ewig leben und auch nicht ewig leben sollen. Dass unser äußerer Mensch, nicht nur unser Körper, sondern alles, was zu diesem Leben dazugehört, so wertvoll macht, eben verfällt, damit es auch deutlich wird, dass noch etwas viel Besseres kommt. Dass wir vorbereitet werden schon aufs Sterben, unser ganzes Leben lang. Auch wenn wir das ungern uns angucken und ungern darüber nachdenken. Aber dass wir immer wieder im Leben merken, dass Gott eigentlich das schon hineingelegt hat, zu sagen, ich habe euch eine Zeit auf der Erde geschenkt, aber diese Zeit wird vergehen. Denkt daran und macht uns das auch noch bewusst, indem wir es immer wieder erleben, auch wenn es manchmal schmerzhaft ist. Dass wir hier nicht zu Hause sind, dass das nicht die Endstation ist. Das Leben ist begrenzt, ist endlich, es geht vorbei. Alt werden ist auch ein Stückchen Gnade Gottes. Auch wenn diese Gnade vielleicht kein einfacher und leichter Prozess ist, sondern eine ernste und große Aufgabe. Und keiner bringt Erfahrung mit. Jeder wird nur einmal älter und alt. Aber, sagt Paulus, durch dieses Leiden erwerben wir uns eine Herrlichkeit, die alles übersteigt. Alles übersteigt, was wir uns vorstellen können. Der Weg ist nicht einfach dahin, aber es gibt etwas, auf das wir uns zubewegen. Ein Übermaß an Maßlosem in der Herrlichkeit. Ein überfließender Überfluss an Herrlichkeit Gottes. So müsste man das übersetzen, was Paulus hier schreibt, als Ziel. Ich finde das ein bisschen schwierig beschrieben von Paulus und fand eine kleine schöne Geschichte, die für mich das deutlicher macht, was Paulus uns eigentlich sagen will. In dieser Geschichte liegt eine Frau im Sterben und ruft dem Pfarrer zu sich, möchte ihre Beerdigung besprechen. Und sie sagt ihm genau, wie der Ablauf sein soll, welche Lieder sie sich ausgesucht hat. Und dann sagt sie etwas sehr Ungewöhnliches. Herr Pfarrer, achten Sie bitte darauf, dass ich, wenn ich im Sarg liege, auch einen Löffel in der Hand halte? Der Pfarrer guckt sie ungläubig an und fragt, warum das denn? Ach, wissen Sie, sagt die Frau, einer der schönsten Momente in meinem Leben war immer der, wenn es nach dem Essen hieß, bitte behalten Sie Ihren Löffel noch. Denn dann wusste ich, es gibt noch Nachtisch. Und ich bin eine leidenschaftliche Nachtischesserin. Ja, und, meinte der Pfarrer, ja, sehen Sie, also dieser Löffel drückt für mich den Glauben aus, dass das Beste noch vor mir liegt. Gerade weil ich nicht mehr lange zu leben habe. Und deshalb bitte ich Sie, darüber auch bei der Beerdigung zu predigen. Dieses Leben ist nicht schlecht, aber das Beste, das kommt ja noch. Und das ist für mich der Löffel in der Hand, das ich als Zeichen dafür nochmal setzen möchte. Und in diese Richtung, glaube ich, möchte Paulus uns eben auch ermutigen, dass das Beste noch kommt. Dass man alt werden kann und zusehen muss, wie der Körper abbaut, aber dass es etwas gibt, das noch viel schöner sein wird. Dass wir keine Angst haben müssen, dass es auch schwer sein kann und trotzdem den Mut nicht zu verlieren, auf das zuzugehen, was kommt. Der Blick auf die Ewigkeit, der uns trösten soll. Ich bin froh, darum dürft ihr auch froh sein. Nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das vergeht nicht. Denn das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Das kann uns der Löffel in der Hand immer wieder deutlich machen. Und vielleicht denkt ihr ja das ein oder andere Mal auch an diese kleine Geschichte. Amen.